Herzlich willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Sprecher und der Autor ist jemand, der schon fast 100 Jahre tot ist, Erich Mühsam. Wir lesen in den nächsten 4 Folgen aus dem Buch von Erich Mühsam, Unpolitische Erinnerungen. Ja, und da denken Sie, da habe ich doch schon mal was von gehört, richtig? Vor rund 4 Monaten haben Sie in dem Podcast Nummer 234 und 235 Henning Fenske gehört. Der berühmte Kabarettist und Satiriker hat das Vor- und Nachwort zu diesem Buch geschrieben, Erich Mühsam, Unpolitische Erinnerungen. Wir haben da einiges über ihn erfahren. Er hat überwiegend in den 10er und 20er Jahren gewirkt, München, Schwabing, aber auch Berlin, Paris und Wien. Ich leite diese Lesung, die etwas länger dauern wird, damit ein, dass ich das erste Kapitel lese, das heißt, soll man Memoiren schreiben? Ich lese also Seite 11 bis 19 und danach dann fange ich mit dem zweiten Kapitel an, das heißt Bohème. Und das bezeichnet dann Erich Mühsam auch sehr genau, ja, ist er eigentlich ein Bohème? Er beantwortet die Frage positiv mit Ja. Soll man Memoiren schreiben? Was zum Teufel gehen eigentlich andere Leute meine Erlebnisse an? Du hast, sagen meine Freunde, mehr erlebt als die meisten. Du solltest, jetzt wo du an die 50 herankommst, deine Memoiren schreiben. Mehr erlebt? Niemand erlebt mehr als ein anderer. Jeder erlebt im Maße der Zeit und dieses Maß hat nur eine Eichung, fast nicht verschiedene Mengen. Ich habe nicht mehr erlebt als die meisten. Ich habe erlebt wie alle Menschen meines Alters, vom Morgen zum Abend und vom Abend zum Morgen, im Wachen und im Schlafen, im Gehen, Stehen und Sitzen, im Arbeiten und im Träumen, im Spiel, in der Liebe und auch im Kampf. Ich habe anderes erlebt als die meisten. Das wird wohl wahr sein. Kommt es sehr darauf an? Ja, etwas vielleicht. Es kommt an auf die Intensität des Erlebens, auf die Beteiligung von Geist und Seele am äußersten Geschehen, auf die Beteiligung von Geist und Seele am äußeren Geschehen, auf Impuls und Heftigkeit der Mitwirkung an Leben und Erlebnis. Es kann aber nicht Sache des Memoirenschreibens sein, zu bestimmen, mit wie viel Kraft sein seelischer Motor läuft. Über die Richtung der Erlebnisse, in die mein Temperament mich drängte, kann ich aussagen, nicht aber über den Grad der Wallungen, die die Erlebnisse bewirkten. Den mögen die Nekrologen ermessen anhand der kontrollierbaren Niederschläge des Charakters, der Gedichte und Aufsätze, der Tagebücher und Briefe, der sichtbar gewordenen Einwirkungen auf den Gang der öffentlichen Dinge, meinetwegen auch der Anekdoten, die nahe Freunde und gelegentliche Bekannte des Erzählers werthalten mögen. Und da merkt man schon, Erich Mühsam ist ein Meister der Formulierung. Wir können uns sehr freuen, was in diesen nächsten Folgen passiert. Er greift das Thema auf. Wozu also Memoiren schreiben? Ja, es kann sein, dass nur derjenige etwas anderes erlebt hat als die meisten, der anders erlebt als sie. Es liegt mir aber wenig, vor unbekannten Lesern Beichten abzulegen von meinen Freunden, Schmerzen, Gefühlen und Empfindungen, von der ganzen Art meines Reagierens auf die Erscheinungen meiner Umwelt. Es sei denn, in den selten gewordenen lyrischen Auslassungen, die aus dem Drang entstehen, sich selbst Rechenschaft zu geben und die man drucken lässt. Ach, warum eigentlich? Aus Eitelkeit, literarischem Ehrgeiz, seelischem Exhibitionsdrang, der das Charakteristikum des Künstlers ist, oder, nun ja, weil bei genügendem Abstand vom lyrisch geformten Gegenstand das Gedicht seinen Autor auch unter dem Gesichtspunkt der pekuniären Ertragsfähigkeit interessant wird. Memoiren schreibt man gleich für andere. Daher habe ich die Frage, was gehen andere Leute meine Erlebnisse an? Besser so formulieren, welche meiner Erlebnisse gehen andere Leute an? Worauf zu antworten wäre, diejenigen, die nicht meine Erlebnisse sind, sondern in irgendwelcher Beziehung zur Zeitgeschichte, zur Kultur und zur Kennzeichnung der Gegenwart stehen. Es gibt noch etwas anderes zu bedenken, bevor ans Werk gegangen werden darf, rückschauend Erinnerungen zu sammeln. Memoiren schreiben heißt Inventur aufnehmen, heißt Erlebnisse registrieren, heißt einen Schlussstrich ziehen unter eine abgeschlossene Rechnung. Mir kommt es umso mehr zu, mich mit diesem Bedenken auseinanderzusetzen, da eine meiner unangenehmsten Erinnerungen, die mir bis heute als Vorwurf gegen mich selbst im Gedächtnis geblieben ist, eben mit dem Einwand gegen das Memoirenschreiben zusammenhängt, der hier zu erörtern ist. In der Einleitung des dritten Bandes seiner gesammelten Werke, die nach seinem Tod von Freunden herausgegeben wurden, bei Egon Fleischl Verlag 1907, sagt Heinrich Hart zu seinen literarischen Erinnerungen, Zitat, als ich einige Bruchstücke dieser Erinnerungen im Tag veröffentlicht hatte, das ist eine Zeitung, machte ein lieber Freund die liebevolle Bemerkung, Erinnerungen pflegt man zum Besten zu geben, wenn man sich am Abend seines Lebens seine Kräfte ermatten fühlt und die produktive Epoche seines Daseins hinter sich hat. Leider werde ich wohl so boshaft sein, mit meiner Person diese Hoffnung nicht zu bestätigen, werde mich schwerlich schon jetzt vom Mitlauf und Mitringen in der großen Arena zurückziehen. Zitat Ende. Leider zog er sich doch recht bald nach dieser Verwahrung aus der großen Arena zurück. Er starb im Juni 1906. Die liebevolle Bemerkung, die er zitiert, hatte ungefähr 1904 im Magazin für Literatur gestanden. Der liebe Freund aber, der sie gemacht hatte, war ich. Ich hätte sie ihm bestimmt abgebeten, wenn die Zeit ihr Gras statt über Heinrich Harts Grab über die keineswegs wichtigen Verstimmungen hätte wachsen lassen, die der Anlass meiner Bosheit waren. Also mühsam beschuldigt sich selbst. Mögen denn jetzt nach mehr als 20 Jahren seine Mahnen die Abbitte entgegennehmen, die ich gern und dankbar leiste. Denn Heinrich Hart war derjenige, der mich bei dem Ursprung aus dem bürgerlichen Beruf eines Apothekergehilfen ins Ungewisse dessen, was mir Freiheit schien und was sich auf dem schwankenden Grund der erwerbsmäßigen Schriftstellerei aufbauen sollte, ermutigte und förderte. Er war mir so lange ein selbstloser und guter Berater, bis mein Enthusiasmus für die von ihm und seinem Bruder Julius Hart begründete neue Gemeinschaft verflogen war und mein rebellisches Temperament mich steinigere Wege aufsuchen ließ. Sachliche Differenzen wuchsen sich persönlich aus, wobei mir Unrecht geschah, was ich sehr schwer nahm. Meine Rache aber schoss in die verkehrte Ecke, auf Heinrich Hart, der an den Stänkereien gegen mich, die ich damals für Intrigen und noch Ärgeres hielt, gar keinen Anteil hatte. Sollte es also dazu kommen, dass ich meine Memoiren doch schreibe, so sei das Schuldkonto gegen den ersten Mentor meines literarischen Lebensweges gleich anfangs aufgezeigt und durch ein lautes Peccavi zu begleichen versucht. Von Heinrich und Julius Hart und von der neuen Gemeinschaft wird dann noch mancherlei Friedliches zu erzählen sein. Was ich aber als 26-Jähriger in Bitterkeit und um zu verletzen schrieb, hat das nicht, losgelöst von allen Persönlichen, dennoch seine volle Berechtigung? Ich finde, ja. Man kann nicht mitten in der Arena im Mitlauf und Mitringen einhalten, geruhsam Platz nehmen, am Bleistift lecken und jede Kurve des Wettlaufs, jeden Griff des Ringkampfs notieren, um sofort wieder in die Hände zu spucken und weiter zu starten. In der Tat habe ich Aufforderungen, ich soll Erinnerungen schreiben, aus der Buntheit und Fülle meiner Begegnungen und Abenteuer ein Buch zu schaffen, und solche Anregungen sind schon früher oft an mich herangetreten. Habe sie immer mit dem Einwand abgewiesen, ich sei noch nicht fertig mit meiner Biografie. Das Material sei noch nicht beisammen. Ich steckte noch mittendrin im Erleben. Selbst in der mehr als 5,5-jährigen bayerischen Gefangenschaft, die mir die Muße zu solcher Arbeit viel leichter gewährt hätte als zu großen literarischen Unternehmungen anderer Art, zu denen ich dank der Behinderung durch den Strafvollzug die Konzentration nicht fand, selbst in der Niederschönenfeld konnte ich mich nicht dazu entschließen, Memoiren zu schreiben. Dazu brachte gerade dort jeder Tag zu heftige Erregungen und seelische Erschütterungen. Dazu stand auch der Aufenthalt in der Festung in zu enger Verbindung mit den Vorgängen, die mich hineingebracht hatten und die immerhin den bewegendsten Teil meiner Erlebnisse ausmachen. Die Erlebnisse, die ich zu Memoiren sortieren sollte, waren noch brausende Gegenwart. Die Gegenwart aber lässt sich nicht in Erinnerungen zerlegen. Die Arena des politischen Kampfs, des Meinungskampfs, hat mich bisher nicht freigegeben, wird mich auch nie freigeben, solange nicht Ziele erreicht sind, die nicht die Ziele der Leser dieser Bekenntnisse sind. Er schrieb das ja für eine Zeitung, den Vosschen Beobachter. Politische Memoiren gedenke ich somit in absehbarer Zeit nicht zu schreiben. Vielleicht werde ich einmal im Rollstühlchen sitzen, müde, runzlig und resigniert. Dann mag meinetwegen auch auf dem Gebiet des sozialen Geschehens der erzählende Schriftsteller, den Agitator, den Propagandisten und auf öffentlichen Wirken bedachten Menschen ablösen. Die Frage erhebt sich, lässt sich Leben und Schicksal eines in verschiedenen Bezirken geistiger Regsamkeit tätigen Individuums im Ausschnitt betrachten? Kann ich den Teil meiner Daseinsbemühungen, der um Wandlung von Welt und Gesellschaft geht, herausnehmen aus meinen Erinnerungen und Rückschau halten nur auf Begebenheiten, die außerhalb des politischen Kampfplatzes geschahen? Ich glaube, das wird möglich sein. Gerade meine Vergangenheit lief viele Jahre auf zwei getrennten Gleisen und wenn die Schienen auch manchmal einander eng berührten oder selbst schnitten, so war ich doch streng bedacht, die Züge, deren einen ich als Passagier benutzte, deren anderem ich die Weichen zu stellen strebte, nicht aufeinander zufahren zu lassen. Ich galt ja wohl lange Zeit als, Zitat, Prototyp eines Kaffeehausliteraten, Zitat Ende, und doch war es für niemand ein Geheimnis, dass ich in Arbeiterzirkeln verkehrte, mit Zettelverteilung und Hauspropaganda Kleinarbeit tat, an Gruppenabenden Vorträge und in öffentlichen Versammlungen Agitationsreden hielt. Erich Mühsam war ja Anarchist, nicht? Das ist ja bekannt. Ich stand als Angeklagter in politischen Prozessen vor dem Strafrichter. Und jeder wusste, dass ich im Privatleben unter Künstlern zigeunerte, in Kabarets lustige Gedichte, Schüttelreime und allerlei Bosheiten vortrug, mich in Berlin, München, Zürich, Genf, Florenz, Paris, Wien herumtrieb, in fidelen Ateliers, ein Mädel auf dem Schoß, schlechte Witze riss, mit den zeitlosen Schwärmen der Bohème, wie dem prachtvollen Friedrich von Schenis, ganze Nächte durchzechte und mit vielen berühmten Leuten, die ich, nicht immer bloß für mich, anpumpte, befreundet war. Zitat, sie reiten stehend auf zwei Gäulen, Zitat Ende, sagte mir einmal Frank Wedekind. Zitat, die nach verschiedenen Richtungen streben, sie werden ihnen die Beine auseinanderreißen, Zitat Ende. Ach, wenn ich einen laufen lasse, erwiderte ich, verliere ich die Balance und breche mir das Genick. Heute stimmt das Bild nicht mehr. Krieg, Revolution, Gefängnis, nahes Mitleben schwerer Schicksale, tiefgehende Veränderungen der Umwelt, daneben auch wohl das Nachlassen der physischen Elastizität, wachsende Neigung zur Regelmäßigkeit und die Schaffung eines eigenen Hausstandes haben meinen Lebensritt das Zirkusmäßige abgewöhnt. Wenn mich mein Gefühl nicht täuscht, sitze ich nun fest im Sattel, wenn auch gerade auf dem Pferd, von dem Wedekind mich gern befreit gesehen hätte. Das andere, das Geflügelte, führe ich neben mir an der Trasse und lasse mich nur in Feierstunden von ihm tragen. Ihr Futter aber erhalten beide aus derselben Krippe. Ich blicke zurück. Hinter mir liegt das Kaffeehaus, die Bohème, der ungefegte Ballsaal des sorglosen Lebensspiels. Erinnerungen? Schöne, frohe, liebenswerte Erinnerungen, aber keine Sehnsucht nach dem Vergangenen, keine Spur eines Zurückverlangens nach jenen Freuden und Gefahren des Zigeunertums. Das ist vorbei. Das liegt hinter mir. Endgültig. So wäre denn wohl nichts mehr dagegen einzuwenden, in diesem Teil meiner Vergangenheit, von dem der Gegenwart kaum etwas mehr gehört, zu graben. Ein paar hübsche Anekdoten werden dabei jedenfalls zutage kommen, ein paar Lichter werden auf die Charakterbilder von Menschen fallen, die ihrer Zeit von ihrem Geist gaben, ein paar Persönlichkeiten, zu Unrecht vergessen oder verkannt, werden aus dem Schatten gehoben werden. Vielleicht lohnt es wirklich, im Gedächtnis zu wühlen und einige Kleinigkeiten zusammenzutragen, von denen dies und jenes späterhin einmal einem fleißigen Seminaristen als Beitrag zu seiner literaturhistorischen Doktordissertation dienen mag. Unpolitische Erinnerungen eines politischen Menschen? Aber warum soll ein Ackerbauer nicht, ehe das Korn schnittreif ist, die Blumen holen aus seinem herbstelnden Garten? Die Arbeit auf dem Feld wird darum doch getan. Ich soll Memoiren schreiben? Ich werde euch, meine Freunde, hin und wieder ein paar Blumen aus dem Garten holen. Aber ich habe, wenn auch die 50 bald da sind, auf meinem Ackerfeld noch viel zu tun. Ja, all dies schrieb Erich Mühsam zwischen 1927 und 1929, also vor fast 100 Jahren für die Vossische Zeitung. Kleiner Ausblick auf die nächste Folge. Ich lese die nächsten zwei Seiten, Seite 30 und 31, von seinem Text zum Thema Bohème. Bohème. Vor 20 Jahren wurde schrecklich viel über den Begriff der Bohème und des Bohemiens orakelt. Und ich gehöre zu denen, die sich gelegentlich in Zeitschriften um die Klärung des wichtigen Problems bemühten, ob ein Bohemien als Produkt sozialer Gegebenheiten oder als ahasverischer Menschentypus anzusehen sei, wie er, unabhängig von Zeit und Umwelt, aus dem Zwang individueller Eigenschaften entsteht. In einem Artikel, den Karl Kraus 1906 in seiner Fackel druckte, habe ich mich, wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, im Sinne der Auffassung ausgesprochen, dass Bohème die gesellschaftliche Absonderung künstlerischer Naturen sei, denen die Bindung an Konventionen und die Einfügung in allgemeine Normen der Moral und der öffentlichen Ordnung nicht entspreche. Wogegen ich besonders polemisierte, war die neckische Leutseligkeit, mit der die Verehrer des, Zitat, munteren Künstlervölkchens, Zitat Ende, einen Taler springen ließen, um irgendwo ein gereimtes Dankeschön zu erwischen oder sich im Kreis von Malern, Dichtern und hübschen Modellen angenehm und ein wenig sündhaft unterhalten zu lassen. Meine eigene Lebensführung entsprach so wenig den Anforderungen grundsatzfester Zeitgenossen an geregelte Ausgeglichenheit, dass das Bestreben, mich doch wie jeden Menschen irgendwo einzuordnen, nur durch die Etikettierung als Bohemien erreicht werden konnte. Die mit dieser Bezeichnung verbundenen Assoziationen werden gemeinhin von Mörgers Zigeunerleben und Puccinis Oper hergeleitet, wo materielle Kalamitäten so lange mit leichtsinnigen Scherzen verpflastert werden, bis die Kunstjünger arrivieren und die Kapitulation vor sittenstrammer Moral und staatsbürgerlicher Korrektheit vollziehen. Man braucht nur an die ganz großen Bohème-Naturen der Weltliteratur, etwa an Li Taipe oder François Villon, zu erinnern, um die Seichtigkeit solcher Vorstellungen zu zeigen. Ich habe gewiss viele recht vergnügte Stunden in Gesellschaft künstlerischer Menschen verlebt und wir haben uns gewiss, wenn kein Geld da war, mit allerlei gewagten Mitteln zu helfen versucht, weniger um uns zu amüsieren, als um in häufig schlimmster Not unsere Kameradenpflicht zu erfüllen. Aber dass das sozusagen organisierte Bummeln den Lebensinhalt geistig bewegter Persönlichkeiten ausgemacht hätte, dafür habe ich kein Beispiel gefunden. Weder Armut noch Unstetigkeit ist entscheidendes Kriterium für die Bohème, sondern Freiheitsdrang, der den Mut findet, gesellschaftliche Bindungen zu durchbrechen und sich die Lebensformen zu schaffen, die der eigenen inneren Entwicklung die geringsten Widerstände entgegensetzen. Wir unterbrechen jetzt mitten in dem Text zum Thema Bohème. Der Podcast sollte ja nicht zu lang werden und ich möchte Sie auf nächste Woche gefasst machen. Also die Werke von Erich Mühsam, Unpolitische Erinnerungen, Neuerscheinung im Input Verlag. Ich verweise nochmal auf das gelesene Vorwort von Henning Fenske in den Folgen 234 und 35 des Podcasts. Dieses Buch Unpolitische Erinnerungen hat 320 Seiten, ist also sehr dick. Und die ISBN ist 978-3-941-905-63-4. Und das Buch ist in Leinen gebunden, Hardcover-Fadenheftung mit Kalligrafie, kostet 24 Euro im Input Verlag. Nächste Woche kommt die Folge 267 unseres Podcasts der Büchermacher im Bereich Wie Verlage Bücher machen, Teil 205. Das wird dann die Folge 2 von 4 zum Thema Erich Mühsam sein. Bedanke mich sehr herzlich, kommen Sie gut durch diese Woche und freuen Sie sich auf die nächste Woche. Empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Ja, und es gibt eine Schwester des Podcasts. Ich habe mittlerweile fast 50 Videos gedreht, kurze Videos von 1 bis 2 Minuten auf den Plattformen YouTube und Instagram, einige wenige auch bei Facebook, wo ich als Verleger und als Unternehmensberater und als jemand, der sehr tief in der Branche drin steht, zu verlagsspezifischen und buchspezifischen Themen etwas sage. An der Kamera und Regie hat Carola Christiansen geführt, eine schreibende Kollegin aus der Hamburger Autorenvereinigung. Schauen Sie sich das mal an, Kurzvideos, einfach Stichwort Ralf Plenz, Input Verlag oder Perlen der Literatur und dann finden Sie die. Jede Woche kommen ungefähr 6 neue dazu. Ich wünsche Ihnen alles Gute, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Auf Wiederhören aus Hamburg grüßt Sie herzlich Ralf Plenz, Ihr Büchermacher.